Katja Huemer und ihr Team setzt sich in dieser Ausstellung mit der permanenten Verfügbarkeit auseinander, mit dem manchmal auch etwas zynischen Zugang zu Mitarbeitenden. Auch mit dem 8-Stunden-Tag oder dem Begriff Freizeit. Und mit dem Gefühl, eigentlich mit dem Druck, dass wir selbst in der Freizeit immer etwas tun müssen, etwas lernen, etwas erleben und so weiter. Und all das aus der Sicht der Kunst. Aber hören Sie selber.
Wir befinden uns hier inmitten des Kunsthauses Graz oder auch The Bubble genannt, eines architektonisch herausragenden und international ausgezeichneten Werkes, kann man sagen. Weil das Haus per se ist ein Werk. In diesem Haus finden spannende Ausstellungen statt und in einer dieser Ausstellungen bin ich gerade, und zwar glücklicherweise für mich, mit der Kuratorin dieser Ausstellung. Frau Katja Huemer, ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Herzlichen Dank, dass wir diese Ausstellung miteinander durchgehen konnten.
Sehr gerne.
Vielleicht können Sie mir noch ein paar Worte zu sich selber sagen.
Ich bin ja inzwischen auch seit 20 Jahren hier im Kunsthaus Graz tätig, habe also auch schon einige Erfahrungen mit Arbeit als Person und hatte das Glück, viele unterschiedliche Ausstellungen zu verschiedensten Themen, viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zu begleiten und sei es in Form von Publikationen oder in Form eben von Ausstellungen, von Veranstaltungen, die zu unterschiedlichsten Themen hier stattgefunden haben.
Warum diese Ausstellung? Und wie genau nennt sie sich und warum nennt sie sich so?
Unsere Ausstellung hat den Titel 24/7 oder 24/7, Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung. Und wir sprechen, ja, wie schon der Untertitel sagt, über die Arbeit, über die Arbeitswelt oder die Arbeitswelten und darüber, dass sich diese gerade in einem sehr starken Wandel befindet. Aufgrund unterschiedlichster Ereignisse, wie natürlich auch der Covid-Pandemie, aber auch dem Aufkommen von KI, den mobilen Geräten, der Digitalisierung, die wir ständig mit uns herumtragen, den Ungerechtigkeiten, die in der Arbeitswelt, die zwischen globalen Norden, globalen Süden auch nach wie vor zwischen den Geschlechtern bestehen und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele Themen in dieser Ausstellung auch aufgemacht durch künstlerische Projekte und künstlerische Arbeiten und versuchen, gewisse Fragen zu stellen, vielleicht auch ein Stück weit ein paar Antworten zu geben.
Und geben Sie mir ein paar Beispiele für Fragen und auch Antworten darauf, die Sie als Kuratorin dieser Ausstellung vielleicht auch selber gefunden haben.
Wir haben beispielsweise, wir starten mit einer Arbeit unten im Foyer von Jeremy Deller. Das ist ein Banner im Stil einer Gewerkschaftsfahne. Und auf diesem Banner steht, Today you have day off. Das klingt auf den ersten Blick sehr verheißungsvoll. Das klingt so, ja schön, heute habe ich Freizeit. Tatsächlich hat Jeremy Deller aber diesen Ausspruch von einem SMS, dass der Wortlaut ist, wenn ein Mensch, der in einem Null-Stunden-Vertrag beschäftigt ist, von seinem oder seiner Dienstgeberin bekommt und als Botschaft sozusagen gesendet bekommt, heute arbeitest du nicht, heute brauchen wir dich nicht, sprich, du verdienst auch kein Geld.
Null also Stunden, eigentlich ist es zynisch.
Es ist eigentlich eine höchst zynische Bemerkung, genau. Also so etwas als Freizeit zu verkaufen, weil welche Menschen von solchen Verträgen, solche Verträge eingehen, das kann man sich eigentlich ausmalen, ja. Also das sind jetzt nicht die Bestverdienendsten. Und in England und auch in den Niederlanden ist das eine sehr, sehr weit verbreitete Form des Arbeitsvertrags, der von großen Konzernen auch ausgeht.
Also im geringeren Ausmaß haben wir es ja zum Beispiel diese Geringfügigkeit, die sie bei uns ist, wo auch nur ein paar Stunden gearbeitet wird. Mhm. Und das relativ, würde ich sagen, leicht abrufbar oder steuerbar. Mhm. Oder auch ein Eurojobs heißt, glaube ich, in Deutschland. Also es gibt solche Ausformungen. Nun,
Die natürlich die Arbeitslosenzahlen beschönigen, muss man auch sagen. Das passiert in diesem Zusammenhang.
Wobei man müsste, wenn man über Arbeitslose redet, natürlich sowohl die freiwillige Arbeitslosigkeit hernehmen als auch die erzwungene Arbeitslosigkeit. Aber Arbeit per se hat ja heute eine ganz andere, nicht andere Funktion, aber eine andere Wertung als früher. Wenn man sagt, vor 100 Jahren hat man sich über Freizeit und Arbeit keine Gedanken gemacht oder wenig. Da hat es wenige gegeben, die mussten nichts tun, wurden superreich und der Rest musste zum Überleben viele, viele Dinge tun. Und das hat sich mit durch die verschiedenen industriellen Revolutionen oder auch digitale Revolution stark verändert. Wie sehen Sie diese Entwicklung aus der Vergangenheit und wo stehen wir heute?
Also, dass wir von einem 8-Stunden-Tag beispielsweise im Moment ausgehen, das ist ja auch eine Revolution gewesen. Also Robert Wilson, der diesen 8-Stunden-Tag sozusagen begründet hat, auch das haben wir übrigens in einer Arbeit hier in der Ausstellung thematisiert durch Sam Meach, der einen Banner gestrickt hat, 8 Stunden lang, auf dem 8 Hours Labor steht.
Ja.
Also diese Art der zeitlichen Begrenzung, weil 8 Stunden war damals...
Ich glaube, es war auf die Einteilung 3 mal 8. Es war 8 Stunden Schlaf, ja, genau. 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Arbeit.
Ja, genau. Genau. Aber da war schon von Freizeit die Rede. Also da gab es den Begriff der Freizeit oder in dem Fall war es, ich glaube, es war Rest. Es war 8 Hours Sleep, 8 Hours Rest and 8 Hours Labor. Mhm. Was ja auch eigentlich sehr sprechend ist, dass man da von Rest gesprochen hat, also von Erholung in diesem Fall. Wie verbringen wir jetzt heute eigentlich unsere Freizeit? Wir sind so trainiert, dass wir in unserer Freizeit auch immer produktiv sein sollen. Oder ganz viele von uns haben das Gefühl, wenn sie Freizeit haben, müssen sie sich selbst optimieren. Wir müssen zum Sport gehen, wir müssen vielleicht eine neue Sprache erlernen, wir müssen unter Anführungszeichen immer Freunde, Freundinnen treffen, wir müssen soziale Kontakte pflegen und so weiter.
Sie reden von müssen, also das ist ein echter Zwang. Ein Zwang,
unserer Selbstwahrnehmung.
Den wir uns aber selbst auferlegen.
Ja, oder der auch von einer Gesellschaft natürlich auferlegt wird. Also das ist ja immer die Frage.
Henne oder Ei.
Ja, genau, das ist ja immer die Frage, wer oktroyiert wem was auf. Ja? Also ist das die Gesellschaft, die uns dazu... Natürlich schauen wir uns das alle ab von jemandem, aber wer hat damit begonnen, könnte man sagen. Oder?
Wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute mit dem Thema Arbeit aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir stehen tatsächlich jetzt vor einem großen Wandel, auch und nicht zuletzt durch eine neue Generation an Arbeiterinnen und Arbeitern, die an einen anderen Zugang hat. Also es ist ja auch ein viel beklagtes Thema, dass die sogenannte Generation Z oder Gen Z nicht mehr arbeiten möchte. Also um das überspitzt zu sagen.
Ich will es nicht so verallgemeinern. Viele von Ihnen vielleicht.
Ja, natürlich. Also ich bin ja sowieso nicht der Meinung, deswegen verallgemeine ich es oder überspitze ich das jetzt auch. Weil ich bin nicht der Meinung, dass diese Generation nicht arbeiten möchte. Ich glaube nur, dass sie sich nicht mehr ausbeuten lassen möchte. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger und ein ganz wesentlicher Schritt ist, den diese Generation jetzt setzt, zu schauen, was bringt mir das eigentlich, von früh bis spät zu arbeiten.
Weil unsere
Generation oder vielleicht auch die Generation davor, also die sogenannten Boomer, ihre, also ich wollte jetzt nicht unhöflich sein.
Ja, nur zu.
Da hat es sich unter anderem gelohnt, viel zu arbeiten, weil man konnte sich etwas ansparen, man konnte sich vielleicht irgendwann ein Haus leisten, eine Wohnung oder was auch immer man sich irgendwie gewünscht hat. Man konnte sich gewisse Träume unter Anführungszeichen erfüllen. In ganz vielen Fällen ist das heute nicht mehr so leicht möglich, weil der Mittelstand zu einem Mindeststand wird. Die Lebenskosten derart gestiegen sind, dass es mit einem Einkommen, also in Ihrer Generation war es ja auch zu einem Teil auch noch üblich, dass die Frau, sage ich jetzt einmal, zu Hause geblieben ist, sich um die Kinder gekümmert hat. Auch das muss man sich jetzt mal leisten können, abgesehen davon, dass den Frauen ein anderer Druck auch noch sozusagen aufoktroyiert wird. Sie müssen ja arbeiten, weil sie müssen ja sich unabhängig machen vom Mann.
Also wir haben hier sozialen Druck in viele Richtungen. Ich möchte noch ganz kurz zum Arbeiten zurückgehen, wo damit man sich aus der Arbeit etwas leisten kann.
Ja.
Das, was in der heutigen Diskussion, dass ich brauche einen Purpose und ich mache nur Arbeit, wenn sie Sinn macht, massiv zu kurz kommt meiner Ansicht nach, ist, wir leben in einem Vollkaskostaat. Und wenn wir alle nur bei Teilzeit arbeiten, dann werden wir amerikanische Verhältnisse bekommen, zum Beispiel mit dem Gesundheitswesen. Ja. Wer zahlt mir dann meinen mehrfachen Krankenhausbesuch, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, in der Freizeit das Bein gebrochen, nur als Beispiel.
Ja.
Wer zahlt die Infrastruktur? Wer zahlt die notwendige Beamtenschaft? Vielleicht nicht in vollem Umfang. Aber wer zahlt denn das alles? Haben Sie eine Antwort darauf?
Nein, die habe ich nicht. Also ich würde mir das jetzt auch nicht herausnehmen, weil ich bin wie gesagt, keine Expertin in Arbeitsfragen. Ich habe mich mit der Kunst beschäftigt und mit der Kunst, die sich mit der Arbeit beschäftigt, aber jetzt nicht sozusagen mit wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Es ist ein wichtiger
Punkt, da haben Sie
durchaus
recht. Der gehört diskutiert. Das heißt, wenn ich dann sage, ich will viel weniger arbeiten, wird es noch notwendigerweise heißen müssen, dann bekommst du weniger Leistung, weil es geht sich nicht aus.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben einen zweiten sehr wichtigen Punkt, nämlich die Kunst. Die Kunst mit der Arbeit, die Arbeit, Kunst, ineinander übergehend ihr Spezialthema. Etwas, was ich gern noch von Ihnen wüsste, ist, gibt es eine besondere Position von Frauen in der Kunst im Zusammenhang mit Arbeit? Weil wir haben die Care-Arbeit, die bis dato ja meistens vollkommen unbezahlt ist und unbedankt ist, in vielen Fällen natürlich. Mhm. Wir haben aber sehr viele Künstlerinnen, die sich damit auseinandersetzen.
Mit dem Aspekt der Care-Arbeit, meinen
Sie? Mit dem Aspekt der Arbeit generell. Ob das jetzt, ich glaube, sogar überproportional repräsentiert dabei. Aber gibt es Ihrer Meinung nach etwas ganz Wichtiges, was das Thema Frauen, Frauenentwicklung, Arbeit, unbezahlte Arbeit und Kunst vielleicht in einer Klammer zusammenfasst?
Also, ich kann jetzt nur aus der Ausstellung wieder heraussprechen. Wir haben eine Arbeit von Lia Sudermann und Simon Norgi, die sich mit dem Fotoarchiv Blaschka auseinandergesetzt haben und über das Hausfrauendasein sozusagen nachdenken. Und Lia Sudermann ist insofern ein gutes Beispiel, weil Lia Sudermann ist eine junge Künstlerin, die kürzlich Mutter geworden ist. Und ich habe sie gefragt, wie ist das eigentlich für dich? Weil ich weiß aus anderen Beispielen, dass Mutterschaft ein großes Karrierehindernis ist für viele Künstlerinnen und Künstler. Also man könnte das jetzt auf die Gesellschaft vielleicht überstülpen und sagen, es ist generell für Frauen ein Karrierehindernis, aber für Künstlerinnen gilt es speziell. Weil Künstlerin zu sein bedeutet auch ganz stark Präsenz zu zeigen, bei Vernissagen aufzutauchen, zu connecten mit unterschiedlichen, immer zur Verfügung zu stehen, auch zu Zeiten, die man als Mutter vielleicht einfach auch nicht so gut erfüllen kann. Und natürlich kommt dazu, ich bin selber Mutter, ich weiß das, man hat ein Baby, man hat einen anderen Fokus. Es ist einfach, es passiert einfach so, das liegt in der Natur der Sache. Und sie hat mir auch geantwortet, sie hat gesagt, das ist tatsächlich für sie, sie ist zwar in einer privilegierten Situation, weil sie einen Partner hat, der auch sehr viel auf das Kind schaut und so weiter, aber es ist tatsächlich so, sie kann gewisse Termine nicht mehr wahrnehmen, sie ist momentan mit ihrem Kopf ganz oft woanders oder sie hat das Baby dabei, sie wird nicht mehr so in diesem Sinn, im Moment zumindest nicht, als Künstlerin wahrgenommen von vielen, wie es vielleicht noch vor 1,5 Jahren der Fall war. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, aber ich glaube, dass Mutterschaft tatsächlich für Kunst und für Karriere in der Kunst ein großes Thema ist, das auch immer wieder auch von Künstlerinnen in ihren künstlerischen Arbeiten verhandelt wird.
Ich darf jetzt das andere Ende der Mutterschaft kurz angehen. Mhm. Sie wissen ja, ich bereite mich vor auf das nächste Thema. Ich nenne es als Arbeitstitel die vergessenen Frauen, sprich also Frauen, die nach längerer Phase des Nicht-Erwerbsarbeitens wieder eintreten wollen.
Ja.
Da ist aufgepoppt ein ganz großes Thema, das ich so nie am Radar hatte, die Menopause. Mhm. Die Menopause, die dann nicht nur mit Frauen etwas ganz anderes macht, tabuisiert ist natürlich, aber dass das auch im Arbeitsprozess eine riesige Rolle spielt. Dass also zum Beispiel 15%, sagt eine Statistik, von Frauen in der Menopause, die schmeißen ihren Job hin.
Tatsächlich?
Ja, wusste ich auch nicht. Mhm. Also offensichtlich gibt es hier eine starke Reaktion darauf. Also sehr lustig, dass wir sagen...
Um sich zu verändern oder...
Nein, sondern um der Peinlichkeit zu entgehen. Um Situationen, die für sie normal, die einfach passieren, körperliche Veränderungen, mentale Veränderungen, dass das stigmatisiert wird und nicht als naturgegeben hingegeben wird. Mhm. Und dem wollen sie oft entgehen.
Ein interessanter
Aspekt.
Das wusste ich noch nicht, ja.
Sehen Sie, und jetzt haben wir die Kleinen, die Kinder, die natürlich massiv Einfluss nehmen und also im späten Jahren wieder. Ja, also für Frauen ist es, würde ich sagen, lerne ich mehr und mehr, deutlich schwieriger.
Mhm.
Jetzt komme ich zum Abschluss, weil ich könnte lange mit Ihnen diskutieren, aber irgendwann müssen wir aufhören. Sie haben sich mit der Vergangenheit der Arbeit, hauptsächlich allerdings mit der Gegenwart der Arbeit auseinandergesetzt. Mhm. Aber das öffnet ja auch einen gewissen Blick in die Zukunft. Wie würden Sie persönlich Arbeit in 10, 15 Jahren sehen?
Also das Thema, das wir ja auch ganz am Anfang unseres noch nicht aufgenommenen Gesprächs hatten, dass die Lebensspanne eines Menschen sich verlängert und dadurch es ja auch logisch ist, dass man nicht 30 Jahre oder 20 Jahre dann in der Pensionierung verbringt. Das ist ein Punkt, der ganz sicher zutreffen wird. Also, dass sich diese Zeit verkürzt, in welcher Weise auch immer, ob das jetzt eine Tätigkeit ist, wie Sie es ausdrücken, oder Arbeit, das sei dahingestellt, ja. Also, ich denke, es wird Arbeit sein. Es wird eher Arbeit sein als Tätigkeit. Auch natürlich aus naheliegenden wirtschaftlichen Gründen.
Die Frage, was wir es leisten wollen in Zukunft.
Ja, genau. Ja, und wie die Verteilung sein wird. Auch das ist immer eine Frage. Also was man sich leisten kann, ist ja auch immer eine Frage der Verteilung.
Das ist ein sehr, sehr persönlicher Anspruch, natürlich, ja, den man stellt. Sehen Sie in Zukunft ein näheres Angleichen von weiblicher Arbeit zu männlicher Arbeit?
Ja, denke ich schon. Ich glaube schon, dass das passiert. Ich glaube, das passiert in allen Bereichen und das passiert auch in der Arbeitswelt. Ja.
Also man könnte vielleicht abschließend sagen, die Zukunft gehört den Frauen.
Das wäre natürlich toll.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Interview.
Danke Ihnen.
Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.